eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 6. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, schauen heute im Los Angeles des Jahres 1979 vorbei. Mit der ziemlich fetten HBO-Serie Winning Time, Aufstieg der Lakers-Dynastie. Ist das nun eine Sportserie über Magic Johnson und den amerikanischen Basketball der 80er Jahre oder doch eher ein Sittengemälde jener Zeit aus Kalifornien? Ein Sittengemälde ist ganz sicher die neueste HochstaplerInnen-Serie im Programm der Streamingdienste, mit der wir uns beschäftigen. The Dropout mit Amanda Seyfried als der einst jüngste Pharma-Milliardärin der Welt. Es geht um Elizabeth Holmes, deren geniales Produkt nun ja einfach nicht funktionieren wollte, was die anfangs 19-jährige Unternehmerin aber nicht davon abhielt, privat 4,5 Milliarden Dollar damit zu verdienen. Zu sehen ist diese Geschichte als hochgelobte Dramaserie bei Disney Plus. Und schließlich noch etwas aus der ARD-Mediathek. Die Narbe heißt ein Doku-Talk-Format mit Anja Reschke, das mit einem ungewöhnlichen Ansatz an kollektiv erlebte Katastrophen und Unglücke in Deutschland erinnert. Lieber Jan, du bist ja ein Mann des Fußballs, aber meine Frage, Eröffnungsfrage an dich, hast du irgendwann mal in deinem Leben ein Basketball-Fanprodukt aus der NBA in deinem Besitz gehabt? Vielleicht ein Trikot, ein Käppi oder einen Scherenschnitt von Magic Johnson oder Michael Air Jordan?
Also das klingt jetzt tatsächlich für Leute, die uns gerade hören, womöglich so, als hätten wir uns vorher abgesprochen und du hättest mir den Ball zugespielt.
Nein, haben wir nicht.
Haben wir nicht. Ich schwöre, bei Koran, weil ich habe nämlich tatsächlich eine Lakers-Hose gehabt. Und zwar genau in der Zeit. Anfang der 80er Jahre gab es bei uns in der Nähe in Hamburg-Eppendorf, so einen American Sports Shop, einen ganz kleinen, damals gab es die sonst noch nicht, und da hatten sie solche Klamotten. Und ich habe damals eine Doku gesehen über die Lakers, mit Pat Riley, der da in Tränen ausgebrochen ist über dieses fantastische Team und so. Und da habe ich mir danach diese Jogginghose geholt im Knallorange, und die war unfassbar teuer damals. Die hat, glaube ich, 60 Mark gekostet. Mark, ja. Das waren locker sechs Sätze Taschengeld. Und die habe ich ewig getragen. Also wirklich, ich habe die abgeschnitten, habe ich sie, glaube ich, noch bis in die späten 90er Jahre getragen.
Das ist wirklich witzig, weil dann haben wir da so eine ähnliche Geschichte, weil ich habe ein Magic Johnson T-Shirt gehabt in den 80ern und so eine ganz lustige, da haben auch viele Leute noch Jahrzehnte später drüber gelacht, so eine Magic Johnson Plastikfigur, die man auf so ein Regal stellen konnte, und dann gab es so lange Stoffbeine, die haben dann so runtergewippt vom Regal. Und na, ich habe ja so eine halb kalifornische Familiengeschichte, weil meine Mutter mit einem Amerikaner verheiratet war, die 81 geheiratet haben, und wir sind dann, glaube ich, 82 das erste Mal nach Kalifornien gefahren, und da habe ich dann auch diese ganzen Lakers-Sachen bekommen.
An der Quelle
sozusagen, die haben mir das geschenkt, und ich wusste damals noch wenig über Basketball, auch wenn ich später dann tatsächlich mal ein bisschen gespielt habe. Aber ja, man merkt schon, das war der Stolz Kaliforniens in den 80ern oder eines der stolzen Produkte Kaliforniens in den 80ern. Und insofern ist die Serie, über die wir heute sprechen, schon ein fettes Schiff, wird in Amerika viel geschaut, viel diskutiert. Also ich habe mal nachgedacht, wie man das übersetzen könnte für deutsche Hörer. Das wäre so ungefähr, wenn hier jetzt eine starbesetzte, mit viel Geld produzierte Serie über den Aufstieg des FC Bayern München in den späten 60ern, frühen 70er Jahren produziert werden würde, was natürlich auch den Effekt hätte, nicht nur, dass sich unheimlich viele Leute dafür interessieren, sondern dass auch wahnsinnig viele Menschen mitreden wollen oder können, weil sie natürlich die Leute, die Zeit vielleicht selbst erlebt haben und jetzt darüber mosern oder sich begeistern können, wie das in der Serie umgesetzt wird. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen in der Lakers-Serie.
Wobei ich glaube, dass es, wenn es in Deutschland passieren würde, wäre da eher so eine Mannschaft wie die wie Mönchengladbach in den 70ern prädestiniert, weil das ja so eine Pop-Art-Kombo war mit Günther Netzer, der ständig mit Porsche durchs Niederrheinland gefahren ist und so
DJ
weiter. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ist auch gar keine so doofe Idee. Ja. Also könnte ja so Heino.
Also wenn uns die Serienidee jemand abkaufen will, ihr könnt gerne an unsere Podcast-Adresse schreiben. Wir würden auch ein bisschen helfen, dabei die Drehbücher auszuarbeiten.
Besetzung mache ich.
Okay. Aber lass uns erstmal gucken, worum geht's überhaupt in diesem Film, in dieser Serie, der natürlich auf Englisch The Rise of the Lakers Dynasty sehr viel mehr sexier klingt als Aufstieg der Lakers-Dynastie. Es klingt so ein bisschen verwaltungsmäßig. Es geht um, startet im Los Angeles des Jahres 1979 und im Mittelpunkt steht der Geschäftsmann Jerry Buss, gespielt von John C. Reilly. Der investiert sein ganzes Vermögen in den Kauf eines erfolglosen, relativ runtergekommenen NBA-Teams, die Los Angeles Lakers, und draftet einen jungen, sehr begabten College-Basketballspieler, Magic Johnson, Irvin Magic Johnson, gespielt von Quincy Azier, ein junger schwarzer Schauspieler, der, glaube ich, vorher noch nicht so viel gemacht hat. Und nachdem er einige Trainer-Rochaden, also hat Probleme, einen geeigneten Trainer zu finden, den findet er letztendlich in einem absoluten Outsider, Pat Riley, der vorher zwar als Spieler bekannt war einigermaßen, aber sonst als Trainer noch gar keine Spuren hinterlassen hatte. Der wird gespielt von Adrian Brody, Oscar-Gewinner für Pianist. Und Adrian Brody bzw. Pat Riley etabliert mit den Lakers einen ganz neuen Spielstil, das Run-and-Gun-Spiel, was auch als Showtime bekannt ist. Und die Lakers insgesamt werden als ganz große Shownummer mit Tänzerinnen, mit Liveband in der Halle inszeniert. Und damit, ja, schafft er nicht nur ein Riesenerlebnis, sondern letztendlich auch einen großen sportlichen Erfolg. Es gibt etliche Meisterschaften in den 80ern. Und das wird in der Serie in 10 Folgen dargestellt. Wobei ich glaube, es ist schon für eine zweite Staffel verlängert, dass in der ersten Staffel noch gar nicht jetzt die ganzen, auf jeden Fall nicht die ganzen 80er abgebildet werden. Ich weiß gar nicht, ob es bis zur ersten Meisterschaft geht. Hast du das Ende geschaut? Ich habe die ersten 4 Folgen gesehen.
Nee, ich habe das Ende auch nicht geschaut. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich habe gerade tatsächlich sehr viel auf dem Schirm, also auch viele verschiedene Formate zu gucken. Deswegen konnte ich diesmal nicht so wahnsinnig viel sehen. Und es hat sich aber auch schon so, also für unsere Zwecke hier hat sich innerhalb der ersten 4 Folgen schon so krass angedeutet, was das für eine aufgeplustert geile Serie ist, die mich, also die werde ich auch weiter gucken, weil sie mich halt so reingezogen hat von der ganzen Ästhetik her und so. Ich weiß allerdings gar nicht so ganz genau daher, wie sie endet. Ich weiß aber, dass die Geschichte der Lakers natürlich auch am Ende noch eine Abstiegsgeschichte sein kann, weil sie dann in den 90er Jahren, als sie von den Chicago Bulls abgelöst wurden, hatten die wieder ihre Krisenmomente. Und Krisen lassen sich auch super erzählen, sieht man ja gerade in Fernsehserien.
Ja, Dynastien zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass sie irgendwann auch mal enden.
Aufstieg und Fall.
In Deutschland gibt es die Buddenbrooks, in Amerika gibt es die Lakers. Aber ja, man muss natürlich jetzt mal sagen, bevor wir darüber reden, wie die Serie eigentlich ist. Die Serie ist von Adam McKay. Und Adam McKay ist einer der großen, vielleicht mit der größte Name, den es momentan im amerikanischen Film-Fernseh-Konglomerat gibt. Ist ein Mann Anfang Mitte 50, der kommt von Saturday Night Live, so wie fast alle Leute, die irgendwas mit Humor in Amerika zu tun haben. Der hat den Drehbuch-Oscar gewonnen für seine ungewöhnliche Sachbuchverfilmung The Big Short, also ein Film zum Finanzskandal, haben vielleicht doch einige von euch gesehen. Er hat Vice, der zweite Mann, diesen Polit-Film gemacht und zuletzt diese Dystopie für Netflix Don't Look Up mit Leo DiCaprio für Netflix. Und er ist auch als Regisseur von der HBO-Serie Succession, die in Amerika ja wahnsinnig erfolgreich ist. Also ich sag mal so Dallas für Anspruchsvolle, ist er auch im Geschäft. Und wenn Adam McKay einen Stoff angeht, dann steht das für eine gewisse Ästhetik. Willst du die mal beschreiben oder ist dir das überhaupt aufgefallen?
Die Ästhetik aufgefallen ist. Die Ästhetik ist.
Also, wie sieht die Serie aus?
Die ist unglaublich, unglaublich opulent in der Art und Weise, wie er mit Bildern spielt, wie er mit Techniken, also auch mit Dialogtechniken spielt. Die Darstellerinnen in dieser Serie reden permanent entweder mit dem Publikum oder untereinander. Manchmal ist es sogar so, dass es so Multilayer-Kommunikation wird. Das heißt, sie reden mit der Person, die im Bild zu sehen ist, kommunizieren aber gleichzeitig mit uns und eine Person verstummt, während die Off-Stimme weitergeht und so.
Das ist dieses berühmte Durchbrechen der vierten Wand. Mit der Methode arbeitet der Adam McKay ziemlich oft, dass er zum Publikum spricht. Ne? Auch diese Split-Screen-Geschichten oder das dann so im Bild, im Schnitt sozusagen die Szene kommentiert wird, keine Ahnung, Adrian Brody versucht irgendwie in eine Halle reinzukommen, bevor er Trainer ist, also als Pat Riley, als er noch so einen Loser-Job in dem Team hat, als stellvertretender Hallensprecher. Also er ist nämlich am Anfang ziemlich runtergekommen und er sagt, er stellt sich vor und der Türsteher will ihn nicht reinlassen und dann ist einfach über der Szene groß in fetten roten Lettern eingeblendet, Loser. Also das ist so eine typische Adam McKay-Technik.
Ja, und auch so bildästhetisch. Also manchmal wechselt er so von so einem fast dokumentarischen, grisseligen, verwaschenen Farbton, wie er so in irgendwelchen Crooner-Stoffen aus den 70ern, so Straßen von San Francisco mäßig vorkommt. Und dann wird er wieder so hochglänzend, als sei es heute aufgenommen. Manchmal digital, manchmal wirkt es so, als wenn es tatsächlich noch auf Celluloid aufgenommen ist oder auf Film. Das ist halt ein permanentes Wechselspiel, das fast so ein bisschen fluoresziert. Also es ist wie so ein Stroboskop, das die Augen so fesselt und gleichzeitig aber es schafft, dass der Verstand eben nicht abschaltet, sondern immer noch dabei bleibt. Und alleine auf der ästhetischen Ebene ist es jetzt schon die absolute Nummer eins für mich in diesem Jahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube nicht, dass was danach kommen kann, was diese Bildgewalt mit sich bringt, zumindest im humoristischen Bereich.
Ja, das ist interessant. Ich finde auch wirklich schön, dass dir das gefällt, weil das ist tatsächlich so ein Überwältigungsfernsehen, was der Adam McKay macht. Das ist schon, man fühlt sich extrem in diese Zeit reingesogen. Es ist unglaublich authentisch, sieht das alles aus.
Ja, aber es ist eben überhaupt keine Effekthascherei.
Ja.
Also das ist so, wenn Deutschland Überwältigungsfernsehen macht, dann wollen die überwältigen. Der will gar nicht überwältigen, sondern der will daddeln. Also das ist wie so ein Spielkind dabei, habe ich das Gefühl, ja. der in so eine Kiste mit Lego fällt und darin rumwühlt.
Ich finde ja, ich bin ja nicht so der allergrößte Fan von Adam McKay.
Ach, ich kann eben anders.
Nee, ja, ich finde ja immer, dass das ist zwar so ein Überwältigungsfernsehen oder Überwältigungsfilm und ich finde dieses schnelle, collagenhafte Inszenieren und Schneiden, was er macht, ist natürlich auch super viel Musik drin, geht immer so ein bisschen zulasten der Charaktere. Also er hat ja auch schon in The Big Short, klar, das ist super komplexer Stoff über einen Finanzskandal, wo es auch wirklich schwierig ist, teilweise den Film zu verstehen, hinter dem ganzen Popgedöns. Aber es gibt immer so viele Figuren in seinen Stoffen, die alle zu verstehen, die zu verfolgen. Ich finde, es mangelt dem Ganzen manchmal so ein bisschen an Tiefe. Und das hat eigentlich auch die Kritik. Die Kritik ist insgesamt sehr positiv der Serie gegenüber eingestellt. Also ich sag mal so, es ist jetzt kein berühmtes oder kein besonders geniales Zitat, aber der Guardian schreibt, die Serie ist ein bisschen oberflächlich, aber a lot of fun. Und dann hat aber ein amerikanisches Medium, habe ich bei Rotten Tomatoes gefunden, The Rap, ich habe keine Ahnung, was das für ein Medium ist, der hat eine negative Kritik geschrieben. Und ich finde, dieser eine Satz von dem Autoren da trifft so ein bisschen auch meine Meinung. Adam McKays Sammelsurium des postmodernen Filmemachens nimmt dem Zuschauer jeden Sinn für Entdeckungen. Also ich urteile jetzt nicht ganz so hart, aber ich finde, dass dieses, jetzt nenne ich den Begriff noch einmal, dieses Überwältigungsfernsehen, was er mit seiner Ästhetik schafft, macht einen so ein bisschen platt oder taub oder also nimmt einem so ein bisschen die Sinne für diesen Wunsch in Charaktere einzudringen.
Ja, musikalisch gesehen ist es Big Beat auf jeden Fall.
Also ja.
Wird halt alles, packt alles rein. Aber ich finde ja, also da muss ich wirklich Widerspruch leisten, weil Figuren wie der John C. Riley als dieser Jerry Buss, also dieser neue Teammanager, obwohl der Teammanager heißt im Amerikanischen immer Trainer, also als der Owner
heißt das ja.
Besitzer, so ein Zampano, der da alle Fäden in der Hand halten will, aber gleichzeitig auch delegieren kann, so. Das ist eine so unfassbar geile Figur.
Das ist eigentlich der Gary Oldman aus Slow Horses, den wir im letzten Podcast hatten. Nur ein bisschen mit besserer Laune, ne? Also so ein verruchter, älterer Typ, der sich halt, ja, der in dieser Rolle alles zeigen kann,
sag ich mal. Ja, er ist eigentlich ist er so ein Pornstar. Also er läuft immer nur mit so einem offenen Hemd bis zum Bauchnabel runtergezogen durch die Gegend, hat eine wahnsinnig junge Freundin. Ja,
immer wechselnde, ne? Immer so Bunnies, immer so Playboy-Bunnies.
Genau. Aber der ist tatsächlich so ein Typ, der ist in seiner Schwierigkeit alle Fäden in der Hand haben will, der grinst immer alle Probleme und alle Sorgen und alle Befindlichkeiten der älteren weißen Männer, die um ihn herum halt das alte Spiel weiterspielen wollen, die grinst da immer so wahnsinnig lässig weg, aber er ist dabei halt so hinreißend antirassistisch zum Beispiel, er ist so ganz er selbst, er betont es und er macht es auch glaubhaft, es ihm scheißegal ist, was Leute in seinem Umfeld darstellen, was sie verdienen, welche Hautfarbe sie haben, ob sie Männer oder Frauen vielleicht ein bisschen weniger, aber welchen Background sie haben, solange sie Bock auf das haben, was sie machen und solange sie Leidenschaft damit reinbringen, und bin so reingezogen worden von diesem Jerry Buss in diese Serie und finde gleichzeitig auch eben nicht, dass das eine oberflächliche Figur ist. Einige andere mögen oberflächlich sein, insbesondere Magic Johnson, draußen, weil, der halt, der ist tatsächlich ein bisschen so Erfüllungsgehilfe dieser Hollywood-Geschichte, also dieses Hollywood-Werdens des Basketball-Zirkus jener Zeit. Es war eine Sportart, nach den Lakers war es ein Showbiz. Und also ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, aber das war halt so. Die waren daran dafür verantwortlich, dass dieser Sport wirklich filmisch geworden ist. Und diese Serie muss das so aufgreifen, weil es geht um die Hollywood-Werdung eines Sportvereins und damit einer Sportart. Und da wäre es, finde ich, der falsche Ansatz, wenn die Serie nicht genauso Hollywoodesk wäre, also genauso aufgeblasen und aufgeplustert, habe ich ja vorhin gesagt. Das finde ich so geil, aber das stimmt schon. Natürlich bleibt es manchmal in der Oberfläche, weil die so bildverliebt sind.
Genau. Man muss dazu sagen, wer mir wirklich gut gefallen hat, also John C. Reilly, ich habe ja jetzt nicht umsonst gesagt, es ist halt eine dankbare Rolle, ne? So ähnlich wie die von Gary Oldman in Slow Horses, ist schon natürlich eine Show. Wer mir wirklich gut gefallen hat, war Adrian Brody als Reilly. Ich finde, der hat so eine gewisse Tiefe, gerade am Anfang, als er sozusagen dieser Sportler ist, der seine Karriere beendet hat und in der Krise ist und keinen richtigen Job findet. Der hat mir in dieser Loser-Rolle vom Anfang ganz gut gefallen, finde ich. Der macht das relativ subtil, bringt da ziemlich viele
Zwischentöne
rein.
Aber darüber hinaus gibt es halt auch, obwohl es eine reine Männergesellschaft ist, gibt es auch noch starke Frauenfiguren. Das finde ich auch noch bemerkenswert. Das ist so eine der Gehilfinnen von dem Jerry Buss. Mhm. Claire Rothman heißt sie. Ich weiß immer nicht ganz genau, ob es die alle gibt. Einige gibt es, andere gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob die existiert, gespielt von Gabby Hoffman.
Kanntest du die?
Ich kannte die nicht, nein, aber die ist fängt so ein bisschen an als gestrenge Gouvernante, die ein bisschen aufpasst auf diesen Derwisch Jerry Buss, aber ist gleichzeitig aber auch so, sie spielt auch alle Spiele mit, die gespielt werden müssen. Also so, wenn sie merkt, dass da jetzt gerade Typen im Saal sind, die halt einfach ein bisschen Weiblichkeit brauchen, um getriggert zu werden für geile Deals, dann macht sie sich mal die Haare auf. Also löst sie ihren strengen Gouvernanten-Haarknoten und sowas. Und die versteht alle Spielregeln, die in dieser Serie, zumindest soweit ich sie gesehen habe, vorherrschen. Und legt sie zu ihrem und zum Vorteil von Jerry Buss aus, also zum Vorteil des Projektes aus. Mhm. Und hat dabei immer die Zügel in der Hand, hat immer die Kontrolle, also so eine Kontrolle, die nicht so auffällt, aber wirksam ist. Und das ist eine ganz fein da reingeschriebene Figur, so ist wirklich klug gemacht, finde ich.
Es gibt ja schon noch ein paar mehr Frauenrollen. Es gibt die Tochter von Jerry Buss, die so noch ziemlich jung ist, die versucht da in dem Unternehmen auch so ein bisschen was zu machen, eigentlich so ein stilles Mäuslein, was sich dann aber auch so ein bisschen... auch eher subtil eigentlich. Insofern muss ich dir fast recht geben, so ein bisschen mehr in den Vordergrund spielt. Was ich ja ganz interessant fand, war, dass ich gelesen habe, dass die NBA Ende der 70er ziemlich unten war. Also das war eigentlich die hatten finanzielle Probleme. Die hatten vor allem das Problem, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage, dass ungefähr die Hälfte der Spieler sollen kokainsüchtig gewesen sein. Also das war eine komplett kaputte Liga. Also ist mir ein absolutes Rätsel, wie man also Spitzensport und Drogensucht irgendwie.
Der ist ja eine Aufputschdroge, ne?
Also ja, gut, aber trotzdem.
Geben dir erstmal ein High, sagt man.
Das wird dir aber langfristig schon ein bisschen an der Kondition irgendwie rauben.
Ne? Kokain ist the devil himself, Fuckdroge.
Aber das ist natürlich irgendwie ein ganz interessanter Background für diese ganze Serie. Und was natürlich auch noch eine geniale Story ist, die in der Serie, glaube ich, auch ungefähr die ersten vier Folgen füllt, ist die Trainersuche. Ne?
Also ja.
Der erste Trainer, den sie vorher lange hatten, der hört ja dann auf praktisch. Da ist es so ein Wüterich, der mit dem Jerry Buss auch nicht so gut kann. Dann haben sie einen anderen, auf den sie große Stücke setzen. Dessen Manager wird von der Mafia ermordet und dann zieht er sich aus Angst zurück. Dann haben sie einen, auch wieder so ein strenges Brain, der hat einen Fahrradunfall und einen Hirnschaden und kann deswegen nicht weitermachen. Das ist alles, passiert alles innerhalb weniger Monate, wo sie sich auf die Saison vorbereiten. Dann kommt einer zum Zuge, der eigentlich überfordert ist von dem Job und der dann den Reilly sozusagen als zweiten Mann mitbringt und als der Erste seine Überforderung eingesteht oder zu viel Probleme bekommt bei seinem Job, übernimmt dann dieser absolute No-Name Reilly. Allein das ist schon eine tolle Geschichte, über die ersten vier Episoden, die ja auch immer mal schön eine satte Stunde dauern, zieht. Und es gibt relativ wenig Basketball am Anfang zu sehen. Ich glaube, ich habe mal geguckt, in der vierten Folge wird zum ersten Mal trainiert, dass du mal so ein paar Minuten Basketball siehst.
Das ist aber auch ganz gut so, weil wenn man den Quincy Isaiah sieht, wie er versucht, Basketball zu simulieren, das ist eher ein Desaster. Also auch wenn er sehr groß ist und dadurch eigentlich so wirkt, als wenn er es könnte, kann er nicht besonders gut. Also ich glaube, er kann so gut Basketball spielen wie fast alle amerikanischen Teenager, gerade wenn sie schwarze Hautfarbe sind. Ist ein bisschen vorurteilsbehaftet jetzt, aber es ist nun mal einfach, das ist der Black Sport in den USA. Und wenn du so diese Körpergröße hast, wird er wohl schon öfter mal einen Ball in der Hand gehabt
gespielt haben. Ja.
Aber der kann das nicht besonders gut und deswegen wird er auch oftmals in so einem komischen Gegenschnitt gezeigt und so.
Ja, wahrscheinlich kann er ungefähr so gut Basketball spielen wie der Darsteller von Totti in der Serie, die wir besprochen haben.
Nee, so schlecht nicht. Der konnte den Ball ja nur mit den Knien hochhalten. Aber egal, wir wollen auch nicht noch mehr spoilern, weil diese Serie ist halt in jeder Hinsicht Multilayer.
Aber weil du gesagt hast, der kann kein Basketball spielen, der andere große Star von den Lakers damals, Kareem Abdul-Jabbar, den haben sie tatsächlich mit so einem College-Basketball-Star besetzt. Also ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, vielleicht habe ich die Szenen auch noch nicht gesehen, wo dann der Kareem Basketball spielt, aber der muss richtig gut Basketball spielen.
Der kann es ja. Das ist aber auch witzig, die sehen ihn beide sehr ähnlich, also beide sehen ihren Originalen sehr ähnlich, das war auch, glaube ich, eine Casting-Voraussetzung und von Kareem Abdul-Jabbar habe ich tatsächlich ein Poster an der Wand gehabt damals, das weiß ich noch, den habe ich verehrt. Ich wusste aber gar nicht, was das für ein philosophischer Denker war in der Zeit, also ich wusste einfach nur, dass das die letzte Legende des amerikanischen Basketballs jener Zeit war.
Vielleicht binden wir dieses Thema ab mit Kareem Abdul-Jabbar. Der hat sich nämlich als einer der wenigen, die Serie kommt in den USA ziemlich gut an, sehr kritisch über die Serie geäußert. Der mag die Serie überhaupt nicht. Und der hatte auch eine Webseite, wo er sich in einem langen Aufsatz, ich wusste gar nicht, tatsächlich ist er anscheinend ein recht intellektueller Typ, mit der Serie beschäftigt. Und er hat einen wunderbaren Vergleich da angestellt. Und zwar sagte er oder schrieb er, die Figuren, er kennt die natürlich alle, die echten, verhalten sich so ungefähr wie der Lego-Han Solo zum echten Han Solo. Also es wären Karikaturen. Und das fand ich irgendwie, war ein schöner Vergleich.
Finde ich gut, ja. Ich finde ja auch, das ist auch ein guter Übergang, finde ich, zur nächsten Serie, die wir besprechen, weil da würde mich wahnsinnig interessieren, wie die reale Elizabeth Holmes ihre Darstellung durch Amanda Seyfried in der Serie The Dropout betrachtet.
Ich weiß nicht, hat sie die in der Untersuchungshaft oder ist sie vielleicht Freigängerin wie andere reiche Leute und kann sich da zu Hause ihr Disney Plus Abo irgendwie...
Ja, kann sein, dass sie es noch gar nicht gesehen hat. The Dropout ist eine Serie, die startet, du hast es ja schon in der Anmoderation erzählt,
ist seit Mittwoch
bei Disney Plus zu sehen, 8x so irgendwie 50 Minuten und handelt von der texanischen Biotech-Unternehmerin Elizabeth Holmes, die Anfang der Nullerjahre in Stanford Biomedizintechnik studiert hat und dort schon im ersten Semester so von Ehrgeiz zerfressen war, dass sie einerseits Milliardärin werden wollte und andererseits die Welt retten, möglichst beides in Kombination und zeitgleich. Und hat sich von Anfang an ihres Studiums, als sie so ungefähr 19 war, hat sie sich überlegt, was sie erfinden könnte, damit sie beides schafft und ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, was so durch verschiedene Ereignisse getriggert wird, dass sie ein Bluttestgerät erfinden will, mit dem man sämtliche Krankheiten der Welt sozusagen im Hausgebrauch nicht mit einer riesen Blutabnahme, sondern einem kleinen Tropfen, den man in so eine kleine Teströhre einfügt.
240 Krankheiten haben die Firma versprochen.
Ein bisschen, der Fall ist bekannt, er ist sogar richtig legendär allen Leuten, denen ich davon erzählt habe. Bei vielen war es tatsächlich so, dass sie sagten, ja, habe ich schon von gehört.
In den USA war es eine Riesennummer.
Eine Riesennummer, deswegen ist auch ein bisschen die Frage, was darf man spoilern von dieser Serie, was darf man nicht spoilern. Man muss nicht spoilern, dass es anscheinend gescheitert ist, weil die Serie steigt ein damit, dass sie vor Gericht sitzt und der Richter sie befragt, wie das denn alle dazu kommen konnte. Und man sieht da dieses Reh von einem Mensch, die aussieht, als wenn sie frisch aus einem Disney-Film kommt, also aus einem Disney-Comic-Film, kommt Riesenaugen, absolut arg und harmlos und man traut der überhaupt nicht zu, dass sie A, eine Milliardärin ist, die damals in dieser blühenden Tech-Industrie, also Tech-Milliardärs-Industrie mitspielt und B, eine, die dann auch noch dieses Männerspiel mitspielt, um das es dann später auch noch stark gehen wird. Auf jeden Fall findet sie Mitstreiterinnen, die mit ihr anfangen, dieses Unternehmen aufzubauen und es wird auch irgendwie sehr, sehr schnell, wird das Unternehmen sehr, sehr groß. Sie gilt als weiblicher Jeff Bezos, Mitte der 10er Jahre hat sie es in die Timeliste der einflussreichsten 100 Menschen der Erde gebracht, ist Milliardärin, hat riesen viele Mitarbeiter und so weiter. Das Dumme ist halt nur, dieses Gerät funktioniert nicht. Ich glaube, am Ende hat es sich herausgestellt, dass es nur eine einzige Krankheit tatsächlich zweifelsfrei diagnostizieren kann und das ist Herpes. Oder gibt es da noch mehr?
Also ich finde ja, ich habe ja so einen Verdacht, warum das so erfolgreich ist, weil das ist wirklich absolut, man wünscht sich, dass das funktioniert. Also man muss sich das vorstellen wie so eine Checkkarte, wo so ein kleiner Dorn drauf ist und man hält da so seinen Finger drauf, da ist eine Mininadel, da kommt ein Tropfen Blut raus und dann steckt man das Ganze in so eine Art Lesegerät, was irgendwie so, keine Ahnung, 10x10 Zentimeter, so ein kleiner Kasten, den man sich auf den Schreibtisch stellen kann und dann schließt du deinen Computer an und dann kriegst du eine umfassende Blutuntersuchung, die in den USA in dem, was da versprochen wurde von der Firma Theranos, so hieß die Firma von Elizabeth Holmes, so eine Blutuntersuchung würde normalerweise um die $1,000 kosten und die kann man halt dann eben zu Hause machen mit dem Gerät. Und
genau.
Sie glaubt ja am Anfang tatsächlich an diese Idee. Das finde ich das Interessante an der Serie, dass ja sie nicht als Hochstaplerin anfängt, sondern sie glaubt wirklich, auch gar nicht mal zu Unrecht, nach ersten Untersuchungen oder ersten Versuchen, dass das ein ganz großes Ding werden könnte.
Ja, das glaubt sie tatsächlich. Sie ist wirklich, also wie ich schon meinte, sie ist von Ehrgeiz zerfressen, aber sie ist auch tatsächlich von so einem missionarischen Eifer zerfressen. Also
sie ist clever.
Sie ist clever. Aber das macht auch, finde ich, diese Serie ganz klug, dass sie, die ist produziert und geschrieben von Elizabeth Meriwether, die durch diese Coming-of-Age-Sitcom New Girl bekannt geworden ist, die führt nämlich dieses Reh, Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen misogyn, aber es ist halt tatsächlich so, die ist klein, hat diese riesen Augen und sowas, die sieht einfach nicht aus, als wenn sie da reingehört. Und sie führt sie immer wieder in diese Kreise dieser Tycoons ein, die damals halt so groß werden, so wie diesen Oracles-Gründer Larry Ellison zum Beispiel. Und immer wenn sie mit denen Kontakt aufnimmt, dann wird sie sozusagen mit Testosteron geimpft von denen. Die sagen dann immer so, ey, du musst härter werden, du musst Leute rausschmeißen, du musst männlicher werden.
Mit Rupert Murdoch hat sie auch zu Rupert tun, der hat auch investiert in ihre Firma, ja.
Genau, so, also so haben halt alle Leute, die damals schnelles Geld machen wollten mit irgendwas, was mit Tech zu tun hat, haben halt in sie investiert und alle haben ja so ein bisschen was von ihrem missionarischen Geist genommen und haben sozusagen den Kapitalismus in sie reingeimpft und das merkst du mit jeder Folge mehr, wie sie immer härter wird und wie sie durch diese Härte auch anfängt, die Realität zu verblenden und als sie nicht mehr merkt, dass sie die Realität nicht mehr verblenden kann, akzeptiert sie die Irrealität, also so ihre eigene Autosuggestion sozusagen als Realität und sagt, nö, dann ist halt scheißegal, ich will Geld machen, ich will Milliardärin werden und das schafft sie. Und deswegen erzählt diese Serie ja auch gar nicht nur was über diese Elizabeth Holmes, sondern sie erzählt was über dieses Start-up-Manie in den Nuller- bis Zehner Jahren. Und das aber dann auch gepaart mit der Zeit von Obamacare, also dass sie das ausgerechnet so in den mittleren Zehner Jahren, dass es da so explodiert und so, dass die Erträge so nach oben gehen, hat auch damit zu tun, dass damals Obama gerade versucht hat, ein Gesundheitssystem zu etablieren, das alle Leute partizipieren lässt an der Möglichkeit, nicht krank zu werden. Das ist ja schon mal eine Sensation ist in den USA. Und da passte das perfekt rein. So, wir organisieren Gesundheitswesen so, dass alle davon was haben und nicht, wie es die Republikaner gerne hätten, nur die Reichen.
In den USA haben ja nach wie vor, glaube ich, etwa 10% der Menschen gar keine Krankenversicherung.
Ich hätte weit mehr gedacht sogar.
Ja, ich habe gelesen, 10%.
Ja, okay, aber von denen die anderen 90%, die versichert sind, sind viele auch echt so rudimentär versichert, dass sie bestenfalls noch mit dem Krankenwagen mit dürfen, wenn ihre Beine beide ab sind. So. Ja. Also deswegen, das hat auch reingepasst in dieses System, also sowohl in den amerikanischen Shareholder-Kapitalismus, in diesen entfesselten und in diese Debatten darum, wie schaffen wir es, dass die Menschen in diesem Land zumindest einigermaßen gesund sein. Und das erzählt die Elizabeth Meriwether mit und erzählt das aus meiner Perspektive sehr, 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 sehr schlüssig und sehr, sehr humorfrei. Das hat mich ein bisschen überrascht daran. Ich habe immer gedacht, solche Serien spielen dann auch immer ein bisschen mit so Augenzwinkern. Macht diese hier gar nicht.
Ja, die Serie wird natürlich gerne mit der Netflix-Serie Inventing Anna, die wir ja auch hier im Podcast besprochen haben, verglichen. Und sie kommt fast immer besser weg, weil Inventing Anna ist ja tatsächlich, je mehr Zeit vergeht, desto schlechtere Kritiken bekommt die eigentlich. Und auch wenn man die jetzt mit anderen Serien vergleicht, die zuletzt gestartet sind, du sagst es, das ist relativ humorfrei, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern es ist wirklich ein Porträt dieser Frau. Es wird auch ziemlich chronologisch erzählt. Es gibt ab und zu mal diese Schalte, sag ich jetzt mal, ins Jetzt, dass man sie kurz vor Gericht sieht.
Aber auch immer nur so im Anschluss.
Ganz kurz, dunkel. In so griseligen Fernsehbildern. Und dann wird wirklich relativ chronologisch ihre Geschichte vom College Girl, vom 17-, 18-, 19-jährigen College Girl, die auch aus einer reicheren Familie kommt, aber auch ein bisschen so scheitern im Hintergrund, und wie sie sich durch die Jahre eben zu dieser Milliardärin, zu dieser skrupellosen Milliardärin entwickelt. Ich finde ja tatsächlich, dass diese psychologische Entwicklung von der Hauptfigur, die von der Amanda Seyfried übrigens super gespielt wird, also es wird auch überall gelobt, das allein ist ein Grund, sich die Serie anzugucken, und es ist wirklich interessant, diese Wandlung mitzumachen, weil die Figur ist nicht unsympathisch. Also man mag die auch irgendwie, oder?
Irgendwie mag man sie. Sie hat halt ein großes Problem mit Impulskontrolle, und das mag ich sehr an ihr. Also sie ist auch mal, wenn sie im Auto fährt, dann hört sie immer wahnsinnig schlechte Musik und singt aus voller Kehle mit und trommelt dabei so
auf dieses Lenkrad. Oder sie tanzt wie eine Verrückte in ihrem Büro, als sie glaubt, es ist niemand da und so. Also es muss sie irgendwie so ein bisschen ausgemacht haben, dieses Austicken. Sonst hätte sie das wahrscheinlich in die Serie nicht reingeschrieben. Das muss so ein Charaktereigenschaft von ihr sein.
Ja, die ist total ehrlich. Also ich glaube, es ist eine ehrliche Haut. Und das ist halt umso deprimierender, so eine ehrliche Haut dabei zu beobachten, wie sie zur unehrlichen Haut wird. Und das anfangs noch versucht, irgendwie hinzukriegen und irgendwie sich schön zu reden, aber irgendwann lässt sie selbst das. Also das ist eigentlich ist es die Serie darüber, wie dieses kapitalistische System ihre Protagonistin pervertiert. Und das macht sie sehr klug, finde ich. Deswegen werde ich sie auch, ich habe sie noch nicht zu Ende gesehen, ich werde sie aber zu Ende sehen. Und ich finde sie tatsächlich auch besser als Inventing Anna, aber ich mochte an Inventing Anna auch gerade eben dieses, dass sie die Geschichte nicht so stur erzählt und nicht so an der Realität orientiert, sondern dass das Ganze so ein bisschen flamboyant ist und so ein bisschen over the top ist
manchmal.
Viel spielerischer. Also deswegen ist es nicht ganz gerecht.
Das ist jetzt hier eine klassische Dramaserie, aber eine gute. Hast du übrigens, also die Elizabeth Holmes hatte natürlich so diverse Mitstreiter, also irgendwelche super Brains, die auf verschiedenen Gebieten Chemie, Medizin, Informatik natürlich an ihren Sachen geschraubt haben. Hast du den alten krebskranken Chemiker, der so ihr zugearbeitet hat, erkannt?
Nee.
Das war Stephen Fry. Ich musste auch erst mal gucken.
Okay.
Das ist der älter gewordene Stephen Fry.
Ja.
Großer englischer Schauspieler.
Ja, ich glaube, ich habe es jetzt
Der ist mir nicht aufgefallen, weil der Typ hat ja echt Charisma und der spielt das super. Und dann gesagt, ach, Stephen Fry.
Okay, witzig, ja. Ist auch in den Nebenrollen, ist es gut besetzt. Also auch mit William H. Macy als so ein Bekannter der Familie, der sie erst ein bisschen finanziell unterstützen soll. Nachher botet sie hinaus. Also man darf jetzt auch trotz allem nicht zu viel verraten, sowas. Na, die werden halt noch echt zu Rivalen.
Dann hatte sie einen etwas ungewöhnlichen Freund, Lebensgefährten, ne, so einen deutlich älteren Pakistani, den sie so bei so einer Sprachreise nach China kennengelernt hat.
Ja, sie lernt auch ganz früh Chinesisch. Mit 19 fängt sie schon an, während sie ihrem Bruder zur Schule fährt, Chinesisch zu lernen und sowas. Sie ist einfach extrem ehrgeizig und fokussiert.
Und auch eine sehr intelligente Frau. Also es wird ja gezeigt in den ersten Folgen, wie sie in Stanford, also man muss ja auch erstmal nach Stanford kommen, da in den ersten Semestern, also als Freshman, ich glaube, da gibt es noch keine weibliche Version, ne, von dem Namen Freshman, weil sie wird auch als Freshman bezeichnet im ersten Semester, wie sie da irgendwelche Seminare rockt, wo nur Ältere hin dürfen und so. Also es wird schon auch dargestellt, dass sie eigentlich auch ein großes Brain war in dieser Chemietechnik, die sie studiert hat, aber eben hat ein großes Poster von Steve Jobs, ne? Und daher kommt ja auch dieser Name, The Dropout. Dropout heißt sozusagen der, wie wird man es übersetzen? Der Abbrecher.
Der Absturz oder so.
Nee, der Abbrecher. Also Dropouts sind die Leute, die ihre Uni nicht zu Ende machen.
Ja.
Und das sagt sie eben auch immer. Steve Jobs und solche Leute, die ganzen großen Superunternehmer, sind alle Studienabbrecher gewesen. Mhm. Ne? Und deswegen sieht sie sich in dieser Dropout-Rolle auch, gefällt sie sich auch.
Ja,
was ihren Eltern zwar irgendwie Schweißtropfen auf die Stirn zaubert, aber sie zieht es dann letztendlich durch.
Ja, ne? Also guckt euch das an. Ich finde das wirklich, gelungen, die Serie. Also es ist jetzt nicht, ich weiß noch nicht, ob sie in meine Top 5 dieses Jahres kommt, aber die ist in jeder Hinsicht solide produziert, gut gespielt und also auch gerade, was da schwierig ist, wenn das Ende schon absehbar ist, das Urteil wird jetzt im September erwartet, dieses Jahr in El Paso.
Genau, also sie ist verurteilt in 4 Punkten, jetzt im Januar
wurde sie verurteilt. das Strafmaß wird noch festgelegt.
Das Strafmaß wird im September verkündet.
Und das wird nicht gut laufen wahrscheinlich für sie, aber also von daher, wir kennen das Ende, ist trotzdem spannend und das macht's, also das ist ein Qualitätsmerkmal so einer Serie.
Ich möchte schließen mit einem Zitat aus der kleinen Zeitung aus Österreich, die sich nochmal dem Vergleich dieser Serie mit Inventing Anna angenommen hat. Die schreibt, geradliniger und weniger aufgesetzt als Inventing Anna über die Hochstaplerin Anna Sorokin geht Serienmacher Elizabeth Merriweather in The Dropout vor. Während die Netflix-Serie wie ein Kaugummi durchgekaut wird, entwickelt sich die Hulu-Serie, das ist nämlich Original Hulu, hier bei Disney+. Sie entwickelt ihre Stärken dort, wo die Betrügerin sich dem Abgrund nähert. Ja, von uns beiden eigentlich eine Empfehlung, The Dropout.
Ja.
Und damit kommen wir zu unserem dritten großen Thema. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir wollen auch vielleicht mal wieder was, was nicht Serie ist, mit ins Programm nehmen. Und da bin ich vielleicht auch, weil ich zu beiden Staffeln ein Interview mit Antje Reschke zu dem Format gemacht habe, darauf gekommen, dass wir uns mal Der Narbe annehmen könnten. Die Narbe, das sind 6 Dokumentationen, à 45 Minuten. Das sind also 30 Minuten Dokumentation und 15 Minuten Talk am Ende. Die sind alle in der ARD-Mediathek verfügbar. Und darin geht es eigentlich um große deutsche Katastrophen oder große Fälle, die jeder irgendwie, der alt genug ist oder mal irgendwie recherchiert hat, davon gehört hat. Es geht um die Flugzeugkatastrophe von Rammstein in der ersten Staffel, das Entgleisen des ICE-Zugs bei Eschede, einen verheerenden Verkehrsunfall nach einem Sandsturm auf der A19. Und in der neuen Staffel, die jetzt seit ein paar Tagen, seit 1-2 Wochen in der ARD-Mediathek zu finden ist, geht es um den Tod der 7-jährigen Jessica 2005 in Hamburg. Das ist das Mädchen, das seine Eltern in einem Zimmer gefangen hielten und verhungern ließen. Es geht um Dominik Brunner, der S-Bahn-Held von München, der da Kindern half und dann von Jugendlichen umgebracht wurde. So die Geschichte, die dann letztendlich ein bisschen anders sich herausgestellt hat. Und es geht um den Brand, um den Angriff auf das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen 1992. Das sind alles sehr, sehr bekannte Fälle. Und das Besondere an diesem Ansatz von der Narbe ist praktisch, dass sie versuchen zu ergründen, was diese Fälle langfristig mit der Gesellschaft gemacht haben. Also es gibt immer noch einen Talk, aber auch schon im Film wird versucht, retrospektiv zu schauen, was hat das dann eigentlich bewirkt? Was hat sich dadurch geändert? Oder ja, wie leiden oder wie haben die Leute noch 10, 20, 30 Jahre später mit diesen Ereignissen zu tun? Und das fand ich eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Und die Dokumentationen sind relativ konventionell gemacht. Die sind gut gemacht, nichts Außergewöhnliches. Aber ich finde den Ansatz so spannend, dass ich hier gern mal drauf hinweisen wollte, weil es ein Programm ist, was man vielleicht leicht übersehen kann, läuft auch im NDR linear jetzt gerade. Aber Jan, ich habe dich drauf gebracht, habe dich ein bisschen gezwungen, sag hier, lass uns doch mal die Narbe machen. Was sagst du zu dem
Format? Ja, ich fand es tatsächlich, ich habe die erste Staffel habe ich gesehen, damals habe ich auch mit Anja Reschke gesprochen und hatte auch ein interessantes Interview mit ihr. Also nicht, weil ich so kluge Fragen gestellt habe, sondern weil sie einfach eine gute Gesprächspartnerin ist.
Sie ist super, ja.
Und ich fand auch damals tatsächlich diesen Ansatz, Funerals are for the living. So, dass tatsächlich, es geht bei allem, was halt an Katastrophen passiert, die Menschen, die davon betroffen sind und gerade die Todesopfer, so beklagenswert das ist, die sind tot. Aber wie kommen die Leute damit zurecht, die noch überlebt haben, die mit diesen Narben leben? Das wird manchmal tatsächlich ein bisschen unterbewertet in unserer historisierungsfreudigen Dokumentarlandschaft, wo dann immer so sehr ereignisbezogen auf das geblickt wird, was sich schon ereignet hat. Und das ist der erste Faktor dieser Serie, die halt tatsächlich den Blick in die Zukunft wirft, von der Vergangenheit in die Zukunft, klug gemacht. Und das Ganze eben noch so ein bisschen toppt mit diesem Gesprächsformat, wo in der Regel irgendwelche Leute, die A, davon betroffen waren damals und B, einen Blick darauf haben. Also gerne mal so eine Mischung aus betroffene Personen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder Journalist, Journalistin oder sowas. Und das ist finde ich eine ganz kluge Einrichtung, die mir aber, wo ich auch beim ersten Mal schon kritisiert habe, ein bisschen zu kurz kommt. Also ich finde, dieses viertelstündige Gespräch würde nochmal 5 Minuten mehr vertragen, weil es manchmal doch ein bisschen an der Oberfläche bleiben muss, mangels Zeit. Aber ich finde tatsächlich diese Kombination nach wie vor sehr gelungen und ich finde sie auch in diesem Fall sehr gelungen. Ich finde auch die Fallauswahl mit Jessica Brunner und Lichtenhagen ist auch klug und breit aufgestellt. So, ich finde immer dieses Missbrauch, Kinder und sowas, das ist immer, da wissen sie genau, da triggern sie das Bürgertum mit und das ist der kleinste gemeinsame Konsens, ist, dass wir unsere Kinder gut behandeln sollen. Und von daher ist es vielleicht auch einfach so programmierungstaktisch nicht doof, damit einzusteigen. Mich stört das immer, dass das so hervorgehoben wird. Aber die Mischung ist okay.
Dieser Fall Jessica ist halt irgendwie so ein Fall, der, ich habe mir auch den Film dann zuerst angeguckt, der halt jeden sofort, wie du sagst, antriggert, ne, weil der halt so unfassbar ist. Und der hat ja auch eine ganze, ich weiß noch, wie der damals hier in Hamburg passiert ist. Die Zeitungen waren ja, glaube ich, wochenlang voll davon, ja, ne, weil es praktisch darum ging, wie kann sowas passieren, dass keiner von einem Mädchen weiß, was in einer Hochhaussiedlung lebt und die Nachbarn wissen nicht, dass es dieses Mädchen gibt, was niemals das Haus verlässt, was praktisch ohne Essen in einem Zimmer gehalten wird. Und dadurch hat sich ja auch, da sind wir auch bei den, wie die Narbe sozusagen funktioniert, die haben sich angeschaut, was hat sich denn seitdem geändert, weil die Schule hat die Eltern angeschrieben, die haben nicht reagiert und dann ist das so zwischen Amt, haben das weitergegeben und dann ist das so zwischen Amt und Schule versagt und da wurde mittlerweile, ich glaube nicht nur in Hamburg, sondern auch in vielen anderen Bundesländern ein System aufgesetzt, dass in solchen Fällen, wenn ein Kind zur Schulpflicht angemeldet wird und nicht erscheint, wirklich so lange nachgeforscht wird, bis man dieses Kind tatsächlich leibhaftig vor sich hat.
Ja.
Also es haben sich Dinge verändert und darum geht es auch ein bisschen in diesen Dokumentationen, die Narbe allgemein.
Genau, ja, das zeigt auch auf, dass, also das versucht, glaube ich, auch aufzuzeigen, dass all diese Fälle, die da gezeigt werden, und das ist aber auch schon bei Eschede und Rammstein und so weiter, dass die halt auch nicht nur Narben hinterlassen haben, sondern auch Systeme verbessert haben. Und klar, so seit solche Fälle wie Jessica sorgen dafür, dass es mehr Achtsamkeit in der Gesellschaft gibt und auch insbesondere in Institutionen, die dafür verantwortlich sind. Das hat was Gutes bewirkt. Trotzdem, ich muss es loswerden, das ist der Zyniker in mir, der dabei durchbricht. So, dieser Medienhype ist auf einem Boulevard passiert, der hier diesen Fall eines verhungerten Mädchens hervorgehoben hat, aber die Drecksjournalisten der Bild-Zeitung vom Drecksblatt, der schlimmsten Drecksblatt, das wir haben, denen sind alle anderen verhungerten Kinder in der Welt scheißegal und dieses eine haben sie so hervorgehoben und diese Verlogenheit darin, die macht mich jedes Mal wieder aufs neue Kirre. Die Verlogenheit in unserem Umgang damit, wie wir uns unsere Kinderliebe wie so ein Pup, wie so eine Monstranz vor uns hertragen, aber immer nur dann, wenn es irgendwie so aufwühlt, aber wenn es wirklich um die Substanz geht, ist es uns egal. Amen.
Es geht natürlich auch immer um Nähe, ne? Man sagt, wie kann es sein, dass in einer reichen Gesellschaft wie unserer, also dann so ein Fall, der dann praktisch hier direkt vor der Haustür passiert. Was ich auch sehr interessant fand eigentlich, war dieser Fall Brunner, der jetzt in der neuen Staffel, also Dominik Brunner, erklärt wird, weil selbst ich hatte, der war glaube ich 2009, selbst ich hatte noch im Kopf, ja, das ist der Typ, der in München an der S-Bahn irgendwelchen Kindern, die von Jugendlichen angegriffen oder gequält wurden oder geärgert wurden, helfen wollte und der dann von diesen Jugendlichen getötet wurde. Mhm. Und tatsächlich ist ja letztendlich rausgekommen und darum geht es auch ein bisschen in dem Film, weil der Brunner wurde dann selbst sehr schnell zu einem ganz großen Helden in Sachen Zivilcourage hochgeschrieben, also auch Uli Hoeneß hat sich da unheimlich engagiert in der Stiftung, auch die von dir gerade gelobte Bild-Zeitung hat tagelang riesige Schlagzeilen über Dominik Brunner gehabt und letztendlich kam ja heraus, dass der Dominik Brunner diese Jugendlichen zuerst geschlagen hat und dass er letztendlich auch gar nicht an deren Fußtritten, die haben natürlich dann zurückgekämpft, das waren auch Jugendliche aus schwierigem Milieu, der Brunner ist gar nicht an den Fußtritten von den Jungs gestorben, sondern der hat einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Das macht natürlich die Tat von den Jugendlichen nicht viel besser. Aber er hat sich im Prinzip damals falsch verhalten. Er hat das Richtige gewollt. Das war wohl auch ein ganz okayer Typ. In diesem Film kommen ganz viele Freunde von ihm zu Wort. Das war auch ein Jurist oder so. Es war ein gebildeter Mann. Aber der Film zeigt ganz schön, wie auch solche großen Fälle falsch abgespeichert werden, weil man die Details am Ende gar nicht mehr verfolgt hat, sondern nur noch die große Nachricht, wie kann es sein, dass ein Mann, der Kindern hilft, von Jugendlichen dann getötet wird dafür.
Ja.
Das ist das, was in Erinnerung bleibt. Und deswegen finde ich auch das Format ganz gut, weil es eben mal solche Zusammenhänge, die man sich irgendwie merkt zu diesen großen Ereignissen, auch nochmal auf den Prüfstand stellt. Warum merkt man sich das so und nicht anders? Warum hat man eigentlich die Aufklärung danach verpasst und nur noch die große Nachricht im Kopf? Und das, auch deswegen finde ich das Format ganz interessant.
Ja, und deswegen haben sie auch im Nachgang dann die Besetzung ihrer Mini-Talkshow da mit Gisela Friedrichsen auf der einen Seite, der damaligen Gerichtsreporterin ja. vom Spiegel. Und den Namen ihres Gesprächspartners habe ich jetzt vergessen, aber der weißt du, wer das war?
Bei dem Brunner-Film war das die Gerichtsreporterin und war das nicht ein Arzt oder sowas?
Ein Arzt, ein Wissenschaftler. Der ja. hat auf jeden Fall so diese Position eingenommen, zu sagen, wichtig ist, dass er Zivilcourage gezeigt hat. Ja. Und sie hat die Position eingenommen, Zivilcourage schön und gut, aber wenn man danach zum Aggressor wird, muss man sich über seine Methoden halt mal ja. Im Klaren werden. Und hat ihm jetzt keinen Schuldschein ausgestellt für seinen eigenen Tod, aber so diese beiden Pole da nochmal in so einem Dreiergespräch zusammenzubringen, das fand ich sehr gut. Und das ist auch mehr, als dann am Ende so eine Dokumentation kann, finde ich, die eben doch eher auf die Bildabfolge und auf die Chronologie der Ereignisse abzielen muss. Und deswegen hat es tatsächlich, also es war schon sehr viel Licht im Dunkel dieser Geschichte eingedrungen, dass halt die Bild-Zeitung hat es danach konsequent ignoriert. Die hat immer weiter zu dem Brunner gehalten. Ich habe das damals tatsächlich auch verfolgt. Aber so dieses Format, ihr schafft es tatsächlich, eine Ausgewogenheit zu schaffen, ohne jetzt auf die eine oder die andere Seite einzuhacken. Und das ist auch genau das, was die Anja Reschke ja auch schon als Journalistin so auszeichnet. So, dass sie Haltung zeigt, aber dabei so eine extreme Sachlichkeit und Nüchternheit ausstrahlt. Wobei, eine Frage, ist sie denn, ich glaube, bei den ersten drei Folgen hat sie auch Regie geführt, oder täusche ich mich da?
Ich weiß nicht, ob sie Regie geführt hat, ob sie die Filme werden ja alle von Autoren und Autorinnen hergestellt. In der ersten Folge hat sie das Ganze so ein bisschen anmoderiert. Ich glaube, das haben sie jetzt bei der zweiten Staffel weggelassen. Da wird erst der Film gezeigt und danach sitzt die Reschke einfach im Studio und begrüßt ihre Gäste. Ich glaube, sie hat das so ein bisschen mit initiiert. Sie ist ja auch Chefin beim NDR, irgendwie Geschichte, Zeitgeschichte. Ja, sie ist Panorama-Moderatorin, darüber kennen sie die meisten Leute. Aber sie ist ja auch Chefin beim NDR. Ja, sie hat so einen Bereich, der heißt Geschichte, Zeitgeschehen, irgendwie sowas. Und ja, sie ist auch eine sehr gute Interviewerin, finde ich. Ne? Sie ist nicht nur sachlich, sondern sie bringt auch irgendwie so eine gewisse Empathie mit, die aber immer sehr natürlich und bei aller Empathie eben trotzdem auch sachlich kommt. Also sie ist eine der Top-Moderatorinnen oder Gesprächsleiterinnen.
Top-Journalistin einfach, eine der in Deutschland. Also von daher, ich kann das so, ich finde es tatsächlich ist halt konventionell, wenn man sich darauf einlässt, dass man jetzt hier nicht gerade, es gibt keine Splitscreens und keine opulente Bild.
Also Adam McKay inszeniert attraktiver.
Attraktiver, ja. Aber es ist halt, dafür ist es halt auch relativ schnell verdaut. Also es ist eine Dreiviertelstunde, es ist aufklärerisch. Konventionell, aber seriös. Also kann ich
auch nur empfehlen. Schaut es euch an in der ARD-Mediathek. Und damit kommen wir zu unseren allseits beliebten Screenshots. Ihr wisst, das sind Sachen, die Jan und mir einzeln irgendwie aufgefallen sind. Wir wissen auch nicht, was der andere für einen Screenshot hat. In der Regel haben wir das vielleicht auch gar nicht gesehen, was der andere hat. Und wir reden ganz kurz über irgendwas, was uns negativ aufgefallen ist in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Podcast. Und was uns positiv aufgefallen ist. Wir fangen an, wie immer, mit dem Negativen, weil man mit dem Positiven aufhören soll. Jan, was ist dein negativer Screenshot in dieser Ausgabe?
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mich würde das jetzt, wenn du es gesehen hast, nicht wundern, wenn du das auch gewählt hättest. Es ist die Passion von RTL.
Nein. Habe ich nicht gesehen. Wurde gelobt in ein paar Feuilletons, wo ich drüber gelesen habe.
Eines der Feuilletons, nämlich dwdl.de, für die ich arbeite, die ich sehr, sehr schätze, auch die Expertise der Leute, die da arbeiten, sehr schätze, die haben es gelobt. Ich kann das nicht verstehen. Das ist der größte Mumpitz-Scheißdreck, den ich jemals, glaube ich, am Bildschirm gesehen habe.
Ich glaube, du musst kurz erklären, was das für eine Art von Format war.
Oder das ist die Passion Christi, also die Ostergeschichte im Grunde genommen, aber mit Alexander Klaffs als Jesus, Leif Aldin als Petrus, Henning Baum als Pontius Pilatus und Thomas Gottschalk als so eine Art Gott aus dem Off, der das Ganze kommentiert. Und die führen diese Geschichte auf, in die Jetztzeit transportiert.
Punkt. Also ein Laienspiel über die Kreuzigung und den Tod von Jesus.
Oder? Genau. Live übertragen aus Essen, irgendwie von so einer Industriebrache, glaube ich, oder sowas.
Also kann man sich das so vorstellen wie hier die Karl-May-Festspiele?
Bisschen wie die Karl-May-Festspiele, ja. Und genauso anspruchsvoll, was die schauspielerischen Leistungen betrifft. Musik kommt dann so von so Leuten wie Andreas Burani, dann kommt es halt die ganze Zeit irgendwie so ein männerbewegter Schlapper-Pop, der aus den Boxen suppt. ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht beschreiben, was für ein Müll das war.
Und die Texte kommen aus der Bibel oder sind die irgendwie nachgebessert?
Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht mal, ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz geguckt, weil hätte ich auch genauso gut auf Klo sitzen können, glaube ich. Ich glaube, das waren biblische Texte so ein bisschen halt modernisiert, also sprachlich modernisiert. Und es war das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe, glaube ich, am Fernsehen. Also gut gemeint, aber schlecht gemacht. So.
Okay. Ich weiß auch nicht mehr, weswegen es gelobt wurde, aber ich habe so geguckt, ja, die Passion, und da haben einige fanden das ganz gut, vielleicht weil die Idee sich erstmal skurril anhört. Ja. Mein negativer Screenshot, also ich habe diese Woche so ein bisschen Problem, mein negativer Screenshot ist nicht ganz furchtbar. Und mein positiver Screenshot ist nicht genial.
Scheiße.
Aber ich sag mal so, ich habe an dem einen etwas mehr zu kritisieren als zu loben und bei dem anderen etwas mehr zu loben als zu kritisieren. Mein negativer Screenshot, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten, das ist die ZDF-Miniserie Wendehammer. Mhm. Die ist ab 5.5. in der Mediathek zu sehen, das sind 6x45 Minuten, läuft dann aber auch später und da könnt ihr schon die Bedeutung des Programms ablesen, an 3 Donnerstagen in Doppelfolgen als Primetime-Programm um 20.15 Uhr, muss also etwas sein für die große Masse. Erzählt wird in dieser Miniserie von 4 alten Freundinnen plus einer Außenseiterin, die alle in einer Straße, in einem Wendehammer, in Doppelhaushälften leben, in der Regel mit Partner. Die eine wird von ihrem Partner verlassen.
Kann ich dich mal ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Wendehammer, ich kannte den Begriff tatsächlich vorher nicht. Wendehammer ist irgendwie so eine Sackgasse.
Ist eine Sackgasse, ja. Die am Ende so ein Kreisel hat, dass du da wieder rausfahren kannst.
Ja.
Also letztendlich ist es eine noch engere Gemeinschaft als in einer normalen Straße, wo mehr Durchgangsverkehr ist. Ich glaube, es gibt auch einen sehr guten Tatort, Frankfurter Tatort, der heißt auch Wendehammer, der spielte auch in einer sehr schönen Straße. Aber nicht ganz so gut wie den Frankfurter Tatort ist dieser Wendehammer, weil da so 5, ich sag mal, nicht komplett klischeebehaftete Frauen leben. Die sind alle so Mitte 30, vielleicht 40. Auch von guten Schauspielerinnen wie Alice Dwyer, die ich dazu auch interviewt habe, oder Maike Troste aus der ersten Mord mit Aussicht-Besetzung, gut besetzt. Aber mir sind diese Frauenleben alle so ein bisschen zu klischeebehaftet. Das Ganze wird zusammengehalten von so einer Krimi-Mystery-Geschichte, die so im Hintergrund wabert. Also die haben so ein dunkles Geheimnis, 4 von diesen 5 Frauen. Und das ist ein sehr weibliches Programm. Deswegen ist es auch ein bisschen hart, dass ich das als Mann kritisieren muss. Es ist eine Autorin, es sind Produzentinnen, es ist eine Regisseurin. Ich glaube, es gibt auch noch einen Regisseur. Und alle 5 Hauptrollen sind Frauen. Aber die Chance, die sich daraus ergibt, zum Beispiel so ein bisschen so einen Alltag und verschiedene Lebensentwürfe ein bisschen realistischer zu erzählen, wird hier meiner Ansicht nach vertan, weil es alles doch so ein bisschen auf leicht verdaubar mit ja sehr deutschen, bemühten, komödiantischen Effekten, Aspekten belegt. Also mich hat das Ganze ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich in der Zielgruppe, nämlich diesem linearen Fernsehpublikum, was schon ein gewisses Alter hat, funktionieren, nehme ich mal an, weil es sich ganz nett und leicht wegguckt. Aber diese Serie, und das ist mein Schlusswort dazu, ist auch deswegen so ja interessant oder frappierend, weil sie mal wieder den Unterschied zwischen dem modernen Streaming-Fernsehen und dem guten alten linearen Fernsehen. Also es ist so auf eine gewisse Art eine altbackene Serie.
Ja, ist es denn sowas wie, ich habe das, als ich das angeboten habe, so meinen Kunden und Kundinnen darüber zu schreiben, habe ich gesagt, das ist so ein bisschen was wie Desperate Housewives aus der deutschen Provinz. Stimmt das?
Ja, kann man so sagen. Oder wie heißt diese österreichische Serie mit den Frauen?
Ah ja, ja, ich weiß. Fällt mir gerade nicht ein.
Ja, genau. Also sag mal so, es ist wie diese österreichische Serie, deren Namen uns nicht Vorstadtweiber, ne?
Vorstadtweiber.
Ja. Nur ohne österreichischen Humor, sondern mit etwas glattgebügelterem deutschen Humor. Das ist nicht richtig schlecht. Da gibt es auch ganz schöne Szenen und ganz schöne Ideen. Aber letztendlich ist es nichts, was ich wirklich empfehlen kann.
Okay. Ja, so richtig, richtig geil ist mein Screenshot. Doch, eigentlich ist er richtig geil.
Der positive, ja.
Das ist The Gilded Age. Läuft, ich glaube, ab heute. Heute ist Start. Ist eine HBO-Serie, läuft bei Sky ab heute. Wahrscheinlich jetzt wieder so geschichtet, also erst eine Doppelfolge und dann jede Woche eins, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und es ist von Julian Fellows, der Downton Abbey erfunden hat, und es ist So ein bisschen wie Downton Abbey wo sie noch ein paar mehr Farbeimer rübergekippt haben.
Also das ist die amerikanische Version von Downton Abbey.
Die amerikanische Abbey, Version.
Ein bisschen zeitlich davor angesiedelt.
Ja, genau. Es geht um ein Waisenkind aus gutem Hause, das so in den 1880er Jahren, das heißt in dieser aufstrebenden Phase der USA nach dem Bürgerkrieg, nach New York kommt und dort aufgenommen wird von so stinkreichen Frauen aus einer Gruppe von Familien, die so das alte Geld Amerikas widerspiegeln, nämlich jener, die alle behaupten, dass ihre Vorfahren schon mit der Mayflower aus Europa gekommen sind. Die krachen so ineinander in diese neue Klasse der neureichen Industriellen, Industriemagnaten, so die Carnegies und wie sie alle heißen. Die halt nicht mit der Mayflower gekommen sind, sondern sehr viel später, wenn überhaupt, angekommen, also bestenfalls so in zweiter Generation da sind, aber richtig viel Geld und richtig viel Macht haben, und diese beiden Sphären krachen ineinander und akzeptieren sich gegenseitig nicht, und dazwischen spielt halt noch von dieser Frau so eine Liebesgeschichte, die so zwischen zwei Männern steht, wie so im guten alten Heino-Ferch-Fernsehen, und das ist alles unglaublich auf Optik gebürstet, aber es ist trotzdem geil anzugucken, so ein bisschen wie Bridgerton mit ein bisschen mehr politischem Background. Es geht halt um den Kapitalismus der damaligen Zeit, um diese Räuberbarone. Es geht um den Rassismus, der immer noch stattfindet. Es geht um Misogynie und Sexismus in Bezug auf die Frauen, die halt vor allem Accessoires und Heiratsmaterial ist so.
Aber es werden wahrscheinlich keine modernen Pop-Songs in Streichquartett-Versionen wie bei Bridgerton gespielt.
Nee, absolut gar nicht. So, obwohl die Musik ist okay. Aber Julian Fellowes macht das halt wirklich, wie er es halt auch bei Downton Abbey gemacht hat, sehr, 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 sehr gut halt. So klassisches Kostümfernsehen mit relevanten Historytainment zu verbinden. Und ich habe mir das wirklich gerne geguckt. Ich habe da noch nicht alles gesehen, aber...
Gute Bücher, gute Schauspieler wahrscheinlich.
Gute Schauspieler, tolle Frauenrollen. Auch tolle Männerrollen, also es ist so rundum ein gut geschnürtes Paket Unterhaltung, also so Unterhaltung, die nicht schwergängig, aber trotzdem von Bedeutung ist.
Wir wollten es ja vielleicht auch hier als großes Thema machen, ist daran gescheitert, dass ich mich zu spät um Screener bemüht habe und das gab dann einfach keine mehr.
Ja, schade.
Aber was mich so ein bisschen, wenn ich jetzt Julian Fellowes wäre, der ja, keine Ahnung, 8 Staffeln Downton Abbey oder was weiß ich und 3 Kinofilme gemacht hat, dass er schon wieder in so einen Stoff eintaucht. Also entweder muss er sehr begeistert sein von seinem Fachgebiet, oder er hat sich mit Geld überzeugen lassen. Ich weiß es nicht.
Weiß nicht. Also wenn er sich mit Geld überzeugen lassen hat, hat er was Ordentliches draus gemacht aus dem vielen Geld und sowas. Und klar, hat ein Geschäftsmodell entwickelt. Also so dieses Historytainment, gerade so aus der Film des Jekyll-Zeit, sagt man so um das Jahr 1900 herum. Da stehen viele Leute drauf. Also hat einerseits so eine Groschenroman-Ästhetik, andererseits aber auch eine historische Bedeutung, weil das, was wir heute sind, sind wir, weil das, was damals passiert ist. Unter anderem. Und das ist, also wenn es eine Marktlücke war, hat er sich da gut reingesetzt.
Ja klar, die Amerikaner wollen natürlich auch mal, diese ganzen Stoffe aus dem alten England sind ja mega populär in Amerika, und dass sie jetzt mal so ihr eigenes Downton Abbey bekommen, ist bestimmt eine super Sache. Hast du schon gesagt, wo es läuft?
Ja, es läuft bei Sky.
Bei Sky, also auch eine HBO-Serie?
Genau, ist eine HBO-Serie. Okay. Also auch interessant, ne? Es ist halt so, wie so dieses alte Fernsehen, das ist ja, HBO ist zwar im Box, so Homebox-Office, also es ist ja eigentlich ist auch schon Bezahlfernsehen, nicht mehr dieses klassische lineare
Klassiker des Bezahlfernsehens und the classic home of the modern series. Also,
genau, ne? So, das ist, aber die sind ja auch schon alt. So,
ja, klar.
Im Grunde genommen. Aber die machen immer noch großartiges Fernsehen, aber trotzdem eben mit solchen Stoffen. So, das scheint sie.
Stimmt.
Das scheint sie irgendwie, ist es da vielleicht auch zu Hause? Weiß man nicht.
Die ganz klassischen Dramaserien, also HBO hat sicherlich so eine Expertise in klassischen, sehr, sehr gut gemachten Dramaserien. Mhm. Aber sie machen auch andere Sachen.
Die machen auch andere Sachen, ja.
Kommen wir zum Abschluss zu meinem positiven Screenshot. Yeah. Und den könnt ihr am Montag im ZDF live sehen. Das ist der Journalismus-Thriller Gefährliche Wahrheit. Den könnt ihr aber vielleicht sogar auch schon, weil er lief letzten Herbst, bei Arte. Könnte sein, dass es da auch noch in der Mediathek zu finden ist. Ansonsten wahrscheinlich auch jetzt schon in der ZDF-Mediathek. Was passiert in Gefährliche Wahrheit? Lisa Maria Potthoff, die ich als Schauspielerin eigentlich sehr schätze, sieht man sonst als Sarah Kaur, etwas albernen Martial Art, Fäuste und Fußtritte, Lara Croft-artige Ermittlerin, sehr erfolgreich sonst in ZDF. Die hat dieses Mal mit anderen Waffen ist sie unterwegs, nämlich als Journalistin mit Recherche, Hartnäckigkeit und messerscharfem Verstand. Sie ist so eine investigative...
Das war nicht von dir, das war der Klappentext.
Oder? Ich weiß nicht, ich mische hier so ein bisschen meine eigenen Texte und das, was irgendwo mal in der Beschreibung stand. Also sie spielt eine Journalistin bei einer Tageszeitung in irgendeiner mittelgroßen Stadt. Sie ist so eine Einzelkämpferin, sie versucht, also ihre Figur versucht, die Umstände eines Wohnhausbrandes in so einem Sozialbau irgendwie aufzuklären. Und ja, es ist ein Thriller, es ist auch ein bisschen ein Krimi, aber was ich an dem Film ganz gut finde, dass er so einen zweiten Fokus auf die Probleme des Journalismus, des aktuellen Journalismus legt, weil diese Tageszeitung kämpft ums Überleben. Sie wissen nicht, wie viel Recherche können sie sich eigentlich noch leisten und wo müssen sie letztendlich eher dann so auf Web 2.0 mäßig Online-Umfragen setzen, wo dann die junge Redakteurin fragt, hey, was glaubt ihr, wer hat den Brand im Wohnhaus gelegt? Und letztendlich sich diese Art an Themen heranzugehen auch so ein bisschen gegen diesen klassischen Recherchejournalismus durchsetzt, einfach aufgrund des finanziellen Drucks, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Natürlich geht es auch um die Verwebungen von Industrie, Politik und Journalismus, also Eigentümer, Investoren und so weiter. Ich finde, dass dieses Thema ganz ordentlich in diesen andererseits konventionellen ZDF-Thriller-Krimi eingewoben wurde. Also wenn man sich das anguckt, kriegt man so ein bisschen eine Ahnung davon, unter welchen Problemen gerade so eine Tageszeitung heute zu kämpfen hat. Das fand ich mal einen ganz schönen Ansatz. Ich glaube, es sind zwei Autorinnen, Drehbuchautorinnen und die eine ist, glaube ich, auch eine ganz klassische Journalistin, die da so ein bisschen ihr Fachwissen eingewoben hat. Also wenn ihr Lust habt, euch mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und ein recht gut gespieltes Fernsehspiel sehen wollt, kann ich die gefährliche Wahrheit im ZDF am Montag oder wahrscheinlich jetzt auch schon in der Mediathek empfehlen. Glaubt aber nicht, dass es jetzt der Sensationsfilm des Jahres wird, der dann am Ende mit dem Grimme-Preis dasteht. Das glaube ich eigentlich nicht, aber es ist ein sehr ordentliches Ding mit einer guten Thematik.
Ja, es ist ein bisschen Self-Care, wenn wir sowas empfehlen, ne? Dass ihr mal guckt, wie unser Beruf funktioniert und welchen Restriktionen er unterliegt.
Ja, aber vielleicht wissen andere Leute nicht ganz so viel.
Das meine ich, ja. Also Probleme, von daher, ne? so schaut euch das mal an, so was ihr an uns habt. Also jetzt nicht an Erik und mir, sondern an unserem Berufsstand habt. Und das ist, wenn er weiter so ausgedünnt wird und die Leute nicht bereit sind, dafür zu bezahlen, dass es irgendwann keine Enthüllung mehr geben wird über Dinge, die enthüllt werden müssen und die in der Regel nur von JournalistInnen enthüllt werden können. Und deswegen so, es ist, hat was Appellatives, was du machst, das ist, dass ich aber sehr unterstütze, also dein Shot.
Genau, und wir wünschen uns, sensationelle Überleitung zum Ende, auch von euch noch ein bisschen Unterstützung. Also schreibt was in die Kommentare von euren Abspielstationen, ob es jetzt bei Apple Podcasts ist oder Spotify. Wir würden uns super, super freuen, wenn ihr da mal einen positiven Kommentar oder eine Anregung hinterlasst. Ihr könnt uns auch schreiben. In den Shownotes von unserem Podcast ist eine Mailadresse vergeben. Und wir sind auch bei Facebook und bei Instagram. Bei
Facebook
sind wir sogar noch
für unsere Altersgruppe und natürlich auch bei Insta, ja.
Super. Dann, Jan, willst du noch was hinzufügen in unserer heutigen Sendung?
Nein, heute nicht mehr.
Super. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf euch, auf unsere nächste Sendung in 14 Tagen. Viel Spaß beim Schauen und bleibt gesund. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.